SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Wir sind alle keine Engel, doch die USA haben's übertrieben. Das der Tenor der EU-Staats- und Regierungschefs zu den Abwehraktionen der NSA. Zwischensieg für Swatch. Der Bieler Uhrenkonzern muss seiner Konkurrenz keine Uhrwerke mehr liefern. Hier das Stadion, dort der Mantel. In Zürich präsentieren GC und der FZZ ihr neues Stadionprojekt. 13 Uhr, die Kantone Appenzell, Innerrhoden und Ausserrhoden feiern sich bzw. den 500. Jahrestag ihres Beitritts zur Eidgenossenschaft. Wir probieren, das Wesen der Appenzellerinnen und Appenzeller zu ergründen, mit dem Kabarettisten Simon Enzler im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy, schönen Mittag. Die Nachrichten hat Andi Lüscher.
Deutschland und Frankreich wollen mit den USA Regeln aufstellen, an welche sich die Geheimdienste in Zukunft halten sollen. Darauf haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs an ihrem Gipfel in Brüssel geeinigt. Der Vorstoß ist eine Reaktion auf die mutmaßliche Abhörung des Mobiltelefons der deutschen Bundeskanzlerin durch den amerikanischen Geheimdienst. Ein weiteres Thema am Treffen in Brüssel ist die europäische Flüchtlingspolitik. Auf Drängen Italiens geht es insbesondere um die Frage, wie die Mittelmeerländer besser unterstützt werden könnten. Zu einer grundlegenden Änderung der Asylpolitik sind die meisten EU-Länder nicht bereit. Die Swatch-Gruppe muss seiner Konkurrenz in Zukunft keine mechanischen Uhrwerke mehr liefern. Die Wettbewerbskommission WEKO entlässt den Uhrenkonzern aus dieser Lieferpflicht. Bis Ende 2019 werden die Lieferungen stufenweise reduziert, bis dann gar keine Lieferpflicht mehr besteht. Diese Übergangsphase sei für die Uhrenhersteller, die heute von der Swatch abhängig sind, wichtig, sagt WEKO-Präsident Vincent Martinet.
Die Unternehmen müssen schon planen und das dauert schon ein bisschen Zeit. Und das ist richtig, diese 6,5 Jahre sind richtig für den Markt. Der Preis muss stimmen, die Qualität muss stimmen und das Volumen muss stimmen. Und das können sie nicht in 2-3 Jahren schaffen.
Weiter entschied die WEKO, dass die Lieferpflicht für die Innereien der Uhren, die sogenannten Assortiments, vorläufig bestehen bleibt. In Zürich wollen nun Private ein Fußballstadion bauen, nach dem knappen Nein bei der Abstimmung vom September. Finanzieren und erstellen wollen das neue Stadion mit maximal 20.000 Sitzplätzen die Zürcher Fußballclubs FCZ und GC sowie die Immobilienentwicklerin Halter AG. Als mögliche Standorte kommen gemäß einer gemeinsamen Mitteilung zwei Grundstücke der Stadt Zürich in Frage, eines beim Bahnhof Steppbach und eines in Altstetten. Auf dem Hartturm-Areal, das nicht mehr für einen Stadionbau in Frage komme, sollen dafür etwa 600 Wohnungen sowie Büroflächen entstehen. Diese würden das Stadionprojekt finanzieren. Der Streit um die Therme Wals im Kanton Graubünden ist mit einem Entscheid des Bundesgerichts zu Ende gegangen. Das höchste Gericht entschied, das Hotel und das dazugehörige Thermalbad können an den Immobilienunternehmer Remo Stoffel verkauft werden. Eine Beschwerde von mehreren Dorfbewohnern sei ungültig, da zu spät eingereicht. Ausgelöst wurde der Streit vor gut 1,5 Jahren. Die Walser Gemeindeversammlung stimmte damals dem Verkauf an Stoffel für 7,8 Millionen Franken zu. Der Gemeinderat dagegen wollte die Therme Wals an den Thermenarchitekten Peter Zumthor verkaufen. Im deutschen Freiburg im Breisgau hat die Polizei einen 36-jährigen Mann festgenommen, der sich am Abend mit 12 Personen in einem Schnellimbiss verschanzt hatte. Nach Angaben der Polizei hat er gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Sein Motiv sei unklar. Der Mann habe bereits mehrfach gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Bei den festgehaltenen Personen im Imbiss handelte es sich laut der Polizei um Verwandte und Bekannte des Mannes, die ihn zuvor zum Aufgeben hätten überreden wollen. In China hat ein Appellationsgericht die lebenslange Haftstrafe gegen den Politiker Bo Xilai bestätigt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur. Ein erstinstanzliches Gericht hatte den 64-jährigen Bo Xilai vor 4 Wochen wegen Korruption und Amtsmissbrauchs verurteilt. Der Vizepräsident Kenias, William Ruto, muss bei seinem Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag persönlich anwesend sein. Das hat das Gericht in Den Haag entschieden. Die Richter revidierten damit einen früheren Entscheid. Ruto ist der erste amtierende Regierungspolitiker, der sich vor einem internationalen Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten muss. Im November muss das dann auch der Präsident Kenias, Uhuru Kenyatta.
12.35 Uhr. Die Elefantenohren des US-Geheimdienstes. Wie der NSA-Chef das Lauschen und Schnüffeln seiner Leute verteidigt und wie die Aufregung im Westen über den Lauschangriff doch etwas sehr naiv ist. Die anderen sollen das auch können müssen. Warum die Wettbewerbshüter den Uhrenkonzern Swatch von einer lästigen Lieferpflicht befreien. Dann ab ins Tessin.
Heiß,
ja, aber leider viel zu wenig, wegen der Gallwespe. Schließlich, er kam, sah und sagt:
Die Burschen trainieren und die Mädels trainieren alle fleißig, aber es ist immer noch Luft nach oben und wir arbeiten dran.
Der neue Schweizer Alpinchef zum Start der Skisaison. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.245 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23.32 gehandelt, der Dollar zu 89,43 Rappen. Und das Wetter? Am Nachmittag hat es immer noch einige Nebelfelder, sonst ist es ziemlich sonnig. Auch morgen liegen vor allem am Vormittag über dem Mittelland Nebelfelder. Außerhalb des Nebels scheint häufig die Sonne bei 19 Grad. Im Süden ist es heute teilweise und morgen ziemlich sonnig.
Groß war die Empörung diese Nacht am EU-Gipfel darüber, dass der US-Geheimdienst sogar ein Mobiltelefon der deutschen Kanzlerin Merkel angezapft hat. Deutschland und Frankreich wollen sich jetzt mit den Amerikanern darauf einigen, was Geheimdienste dürfen und was nicht. Am deutlichsten wurde dabei der französische Präsident Hollande, EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Première règle, c'est qu'on ne surveille pas, par exemple, les portables de personnes qu'on rencontre dans les sommets internationaux.
Erste Regel, man überwacht nicht die Telefone von Leuten, denen man bei internationalen Gipfeltreffen begegnen kann. Hollande sagte das fast im Scherz. Doch gestern während des EU-Gipfels wurde bekannt, dass die Amerikaner die Handys von Spitzenpolitikern weltweit im großen Stil abhörten. Auch die zweite Regel des französischen Präsidenten stellt die Praktiken des amerikanischen Geheimdienstes in Frage.
Règle de bonne conduite, ça veut dire que lorsqu'on veut procéder à des surveillances, on s'informe mutuellement, ça peut arriver.
Wenn man in einem fremden Land überwachen will, und das kann ja vorkommen, dann informiert man sich bitte gegenseitig. Regel Nummer 3 richtet sich gegen die Sammelwut des US-Geheimdienstes.
On ne stocke pas des informations qui peuvent mettre en cause un certain nombre de libertés. Voilà ce que sont des règles de bonne conduite.
Man speichert nicht Daten, wenn dadurch gewisse Grundfreiheiten in Frage gestellt werden. Offen blieb, ob sich der französische und andere europäische Geheimdienste an Hollands Regeln halten. Wir sind alle keine Engel, war am Rand des Gipfels auch von Offiziellen immer mal wieder zu hören. Aber die Amerikaner haben es übertrieben.
Der Bericht von Urs Bruderer. Das US-Verteidigungsministerium publizierte gestern im Internet ein langes Interview mit dem Chef des US-Geheimdienstes. Dieser ging zwar nicht auf die neuesten Enthüllungen rund um Merkels Mobiltelefon ein, aber der Zeitpunkt dieses Internetauftritts ist wohl kaum zufällig. Aus den USA, Priscilla Imboden.
Keith Alexander, Chef des US-Geheimdienstes NSA, verteidigt die Abhörprogramme als nötig im Kampf gegen den Terrorismus. Und er schickt eine Botschaft ans Ausland.
Es ist nicht nur die United States, die wir helfen zu schützen. Wir haben den Fakt, dass die Metadata- und Content-Programme, die wir haben, eigentlich helfen unsere Allies mehr, als sie uns helfen.
Wir schützen damit nicht nur die USA vor Angriffen. Unsere Programme helfen unseren Verbündeten sogar mehr, als sie uns helfen. Von 54 mit Terror verbundenen Ereignissen, die ins Überwachungsnetz geraten seien, seien 41 aus Übersee gewesen, 25 davon aus Europa. Die 70 Millionen Telefondaten, die die NSA in Frankreich gesammelt hat, hätten nichts mit der Bespitzelung von Franzosen zu tun. Er rechnet vor, wie viele französisch sprechende Analysten dazu benötigt würden.
A little bit less than 100,000 people, just for France. And France is an ally. It's absurd. They get it wrong. It actually has nothing to do with collecting on France.
Rund 100.000 Leute nur für Frankreich und das, um einen Verbündeten zu überwachen, das sei absurd. Die NSA habe nicht Daten gesammelt, um Frankreich abzuhören. Die Reporter hätten alles falsch verstanden.
I'm concerned that what they're doing will do grave harm to our country and our allies.
Er mache sich Sorgen, dass die Enthüllungen dem Land und seinen Verbündeten großen Schaden zufügen würden, sagte der Direktor der NSA. Keith Alexander sage das nur, weil er unter Druck stehe, sagt hingegen Nate Cardozo von der Electronic Frontier Foundation. Die Organisation führt mehrere Prozesse gegen die US-Geheimdienste wegen der Abhörprogramme.
What we've seen is that the United States government has been deeply embarrassed by the facts that its actions have been brought to light.
Die US-Regierung sei in große Verlegenheit geraten, weil ihre Taten ans Licht gebracht worden seien. Die Sicherheit sei aber dadurch nicht gefährdet. Die Enthüllungen Edward Snowdens liefern der Organisation Beweise in ihrem Bestreben, die Aktivitäten der Geheimdienste über die Gerichte einzuschränken. Einzelne Kongressmitglieder versuchen dies ebenfalls auf der politischen Ebene. Der Präsident der Justizkommission im Senat hat ein Gesetz vorgeschlagen, das die Telefondatensammelaktion der NSA beenden würde. Bisher war es unwahrscheinlich dafür, eine Mehrheit zu erhalten. Mit jeder weiteren Enthüllung steigt aber das Unbehagen über die weitreichende Überwachung durch die US-Geheimdienste auch in den USA selbst.
Empörung in den USA, Empörung am EU-Gipfel. Beschwichtigende Worte der Lauscher und dramatische Worte der Belauschten. Bloß weshalb eigentlich? Dass Regierungen einander ausspionieren, ist eine uralte Tradition. Und je stärker die Geheimdienste dank des Antiterrorkampfs werden, umso emsiger sammeln sie Daten, hören sie überall mit. Um das zu ändern, bräuchte es mehr als Entrüstung. Ein Kommentar von Fredrik Steiger.
Wer erfährt, dass sein Telefon abgehört wird, ist verärgert. Ob Durchschnittsbürger oder Bundeskanzlerin. Bloß unglaubwürdig ist Angela Merkel, wenn sie nun so tut, als hätte sie das niemals erwartet. Immer schon in der reichen und langen Geschichte der Spionage horchten Mächtige andere Mächtige aus. In mittelalterlichen Fürstenhäusern wurden sogenannte Maulwürfe eingeschleust, Berater oder Kammerdiener eines Monarchen wurden umgedreht, wie es hieß. Später kamen Wanzen dazu, im Lauf der Jahre wurden sie in allen Machtzentren gefunden. An der Downing Street 10, im Élysée, im UNO-Hauptquartier, überall. Anders ist heute nur, dass es technisch noch bessere, flächendeckendere Methoden gibt, wie etwa Hackerangriffe auf Handys und Computer. Feindliche Regierungen spionieren aber auch Befreundete. Denn Deutschland und die USA, Europa und die USA sind nicht bloß Partner, sie sind wirtschaftlich auch Rivalen. Gerade jetzt, da ein enorm wichtiges Freihandelsabkommen ausgehandelt wird, will jeder Beteiligte erfahren, was die andere Seite vorhat. Wissen ist wertvoll. Erst recht nach den Terroranschlägen von 9/11 rüsteten viele Staaten ihre Geheimdienste massiv auf. Solch riesige, politisch kaum kontrollierte Apparate entwickeln eine Eigendynamik. Sie werden immer gieriger. Und nachdem besonders die USA und Großbritannien Sicherheit heute stärker gewichten als Freiheit und Schutz der Privatsphäre, verspüren die Spione Rückenwind. Zumal vielerorts die öffentliche Empörung über die massenhafte Bespitzelung von Normalbürgern erstaunlich gering bleibt. Es gibt also wenig politischen Druck, mehr zu tun, als bloß bei jeder neuen Abhöraffäre laut aber kurz aufzuschreien. Ändern würde sich erst etwas, wenn man das Tun der Geheimdienste radikal beschnitte, die politische Kontrolle entschieden erhöhte und vor allem auch die Terrorgefahr nüchterner einschätzte, also als eine von vielen, aber nicht als die größte Bedrohung einer Nation. Doch selbst wenn man hier umsteuern würde, wenn nicht länger Millionen von Menschen fortwährend ausspioniert würden, die Merkels, Camerons, Hollands, sie blieben weiter im Visier der Geheimdienste. Zu wissen, was sie planen, wollen, denken, ist zu wichtig, als dass ein Staat auf solches Wissen verzichten wollte. Und es wäre ein Wunder, wenn nicht sogar Barack Obamas Handy abgehört würde, auch von seinen eigenen Geheimdiensten. Denn Wissen ist Macht. Gerade die Mächtigen wissen das.
Wer Schweizer Uhr sagt, sagt bald einmal auch Swatch. Der Bieler Konzern ist dominant im Markt, ist präsent bei den Kunden. Man könnte nun meinen, das passe dem Swatch-Chef Nick Hayek. Doch dem ist nicht so. Er stört sich vielmehr an dieser Marktmacht seines Konzerns. Denn wegen dieser Dominanz muss Swatch auch die Konkurrenz beliefern, weil nur Swatch weiß, wie man gewisse Teile einer Uhr macht. Nun haben die Wettbewerbshüter entschieden, dass Nikayek mit seinem Konzern gewisse Teile nicht mehr liefern muss. Frage nun an Tobias Fessler von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Welche Teile sind das?
Es geht in erster Linie um mechanische Uhrwerke. Das sind sogenannte Rohwerke, die dann in teure und auch sehr teure Uhren eingebaut werden. Und zu den Abnehmern gehören auch Luxusuhrenhersteller, die nicht zur Swatch Group gehören. Und diese muss die Swatch Group nun ab 2019 nicht mehr beliefern. In der Zwischenzeit kann sie die Liefermenge sukzessive reduzieren.
Und wie begründet das die WEKO?
Ein Grund ist, die Konkurrenz hat in der Zwischenzeit nicht geschlafen, beziehungsweise sie hat sich auf die Situation eingestellt. Ein weiterer Grund ist, es gibt mittlerweile eine andere große Rohwerkherstellerin, die Sellita, also eine Alternative zu Swatch. Man muss sich vorstellen, heute produziert die Swatch Group 7 von 10 Uhrwerken in der Schweiz. Und drittens bauen auch immer mehr Uhrenhersteller eigene Fabriken, um ihre Rohwerke künftig selber herstellen zu können. Ob sie das allerdings zum selben Preis schaffen, wie das die Swatch schafft, das muss ich erst noch zeigen.
Und passt diese Entwicklung Nikayek?
Teilweise sicher, ja. Vor allem, weil er nun nicht mehr so viele Risiken für die Konkurrenz tragen muss. Das war immer eines seiner Hauptargumente. Die Konkurrenz soll selber in die Produktion investieren, Risiken eingehen und damit auch die Auf- und Abs an den Märkten selber ausgleichen. Aber der WEKO-Entscheid, der geht der Swatch eindeutig zu wenig weit. Hayek wäre gerne weitergegangen und hätte auch die Lieferung der sogenannten Assortiment zurückgefahren.
Und was sind das für Teile, diese Assortiments?
Ja, da geht es um verschiedene Teile im Innersten eines mechanischen Uhrwerks. Dazu gehört auch der eigentliche Herzschrittmacher, der Taktgeber der Uhr. Um die sogenannte Unruhe geht es da. Das ist eine Spirale aus einer ganz bestimmten Legierung. Und da hat die Swatch Group mit ihrer Tochter Nivarox faktisch das Monopol. In anderen Worten heißt das, die große Mehrheit der Schweizer Uhren ticken im Takt der Swatch Group. Und weil die Swatch Group der Konkurrenz die Assortiment auch weiterhin uneingeschränkt liefern muss, bleibt das vorläufig auch so.
Ist denn zu erwarten, dass der Swatch dieses Herz der Uhr, diese Unruhespirale, wie Sie das soeben beschrieben haben, irgendwann mal nicht mehr liefern muss?
Ja, davon geht zumindest die Wettbewerbskommission aus. Auch hier werde es früher oder später zu einem Lieferstopp kommen, sagte WEKO-Präsident Vincent Martinet heute Vormittag. Wann das sein wird, das sei allerdings noch offen. Fakt ist, es gibt Bemühungen, es gibt Innovationen in der Schweizer Uhrenindustrie, welche diese Unruhe und andere Teile der Innereien dereinst ersetzen könnten. Gerade bei der Unruhe gibt es aber auch noch Patentstreitigkeiten und das bremst natürlich diese Entwicklung. Das heißt, vorläufig bleibt auch in diesem Bereich die marktbeherrschende Stellung der Swatch Group bestehen.
Danke für diese Einschätzungen, Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler. In 12 Minuten ist es 13 Uhr, Sie hören Rendezvous. Kastaniensuppe, Soufflé, Kuchen, Kastanien glasiert. Die Wiederentdeckung der Kastanie in der Küche und die Wiederbelebung der großen Kastanienwälder im Tessin, sogenannte Selven, waren bisher eine Erfolgsgeschichte. Doch jetzt droht ein Ernteausfall von über 90%. Der Grund? Ein Schädling, die Gallwespe. In Italien wird sie mit ihrem natürlichen Feind, der Schlupfwespe, bekämpft. Doch in der Schweiz will man das noch nicht. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
In anderen Jahren herrschte hier ein stetes Kommen und Gehen. Jetzt aber ist die Kastaniensammelstelle in Cadenazzo verwaist und Kastaniengroßeinkäufer Paolo Bassetti sitzt im Büro.
Ein completo disastro, abbiamo dovuto ritirare dal commercio certi prodotti.
Ein totales Desaster, sagt Bassetti. Er habe das Kastanienmehl aus dem Sortiment nehmen müssen. Anstatt der 60 Tonnen, wie im Rekordjahr 2006, bringt die Ernte 2013 nur einige hundert Kilo. Im Mittel- und Südtessin ist die Ernte praktisch null. Paolo Bassetti fördert seit über 10 Jahren Kastanienprodukte im Tessin. Mit seinen Projekten hat er Großverteiler dazu bewegt, die Kastanien ins Sortiment zu nehmen. Nach der Missernte jetzt werden die Verkaufsregale anders vergeben und Bassetti muss von vorn beginnen.
Dovremmo ricominciare da zero.
Hauptgrund der Missernte ist die Gallwespe, erklärt Giorgio Moretti vom Forstamt.
Il cinipide provoca nel castagno la creazione di cosiddette galle, quindi di escrete.
Ist ein Kastanienbaum von Gallwespen befallen, dann wuchern grüne Knollen. Die Wespen legen ihre Eier in die Knospen ab und so entstehen statt Laubkleid und Kastanienfrüchten diese kranken grünen Geschwulste, was zum Tod der Bäume führen kann.
Negli ultimi vent'anni abbiamo effettuato assieme a degli altri enti.
In den letzten 20 Jahren wurden im Tessin 200 Hektaren Kastanienselven wieder hergerichtet. Aber es gibt 20.000 Hektaren Kastanienschutzwald, der auch gefährdet ist. Und dort droht die größte Gefahr. Die Gallwespe wurde 2009 erstmals in der Schweiz festgestellt, im Tessin, im Chablais und am Zugersee. Es gibt nur eine Methode, die Gallwespe zu bekämpfen.
Fondamentalmente è un parassita del cinipide, dell'altra specie.
Mit einem Parasiten, der die Kastanienschädlinge tötet und auffrisst, erklärt Giorgio Moretti, mit der chinesischen Schlupfwespe. Die Schlupfwespe wird in Italien großflächig ausgesetzt. Dank ihr sank der Schädlingsbefall in der Lombardei von 90 auf 3%. Auch der Kanton Tessin wollte die Schlupfwespe aussetzen, doch die Bewilligung wurde in Bern verweigert. Denn es bleibt denkbar, dass die Schlupfwespe nicht nur als Nützling wirkt. Rebecca Reichlin vom Bundesamt für Umwelt.
In Japan wurde festgestellt und Studien in der Schweiz zeigen Ähnliches, dass sich diese Schlupfwespe mit heimischen Arten vermischt, dass also eine neue Art entsteht, von der wir natürlich nicht wissen, wie sie sich dann verhalten würde.
Angesichts der Lücken bei der Erforschung der chinesischen Schlupfwespe will das Bundesamt für Umwelt vermeiden, dass der Zauberlehrling die Geister nicht mehr los wird, die er gerufen hat.
Ein Beispiel ist der asiatische Marienkäfer. Er wurde zur Schädlingsbekämpfung ausgesetzt in umliegenden Ländern und heute bedrängt er den einheimischen Marienkäfer bei uns sehr stark.
Eine gute Nachricht aber gibt es. Der Kastaniennützling, die Schlupfwespe, ist überraschend schnell von Italien ins Tessin gewandert. In 4 bis 10 Jahren, so wird geschätzt, hat sie das Tessin ganz besiedelt. Sie frisst auf ihrem Weg die Gallwespe und wird dabei wissenschaftlich beobachtet. So entsteht zumindest im Nachhinein jener wissenschaftliche Nachweis, der heute fehlt. Aber um Bewilligungen aus Bern kümmert sich die Schlupfwespe sowieso nicht.
Alexander Grass. Hier in den Mittagsinformationen gleich, so soll das Schweizer Ski-Alpin-Team zurück an die Weltspitze.
Arbeit, Arbeit, Arbeit und wieder Arbeit.
Doch zuerst Tschechien. In Tschechien wird heute und morgen ein neues Parlament gewählt. Es sind vorgezogene Wahlen, weil die bürgerliche Regierung im Sommer über eine Korruptionsaffäre gestolpert ist und zurücktreten musste. Die Umfragen sagen einen massiven Linksrutsch und den Sieg der Sozialdemokraten voraus. Für eine Alleinregierung wird es ihnen aber kaum reichen. Denkbar wird darum ein Tabubruch, indem sie die Kommunisten mit ins Boot holen. Denn diese erleben eine Renaissance. Aus Prag, Mark Lehmann.
Takže v tuto chvíli předávám slovo předsedou ústředního výboru komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip.
Eine Wahlveranstaltung der Kommunisten in Pardubice, östlich von Prag. Ein paar Dutzend, meist ältere Menschen, haben sich angefunden, um Parteichef Wojtěch Filip zu hören, der sein Publikum, wie früher, mit «Liebe Genossinnen und Genossen» anspricht. Rasch kommt Filip zur Sache, zieht über die korrupten Politiker und vor allem über die Bürgerlichen her, die das Land ausgeplündert und ans ausländische Kapital verscherbelt hätten. Die Genossen nicken zustimmend, klatschen ab und zu. Eine jüngere Zuhörerin macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Sie ist arbeitslos und erhofft sich von den Kommunisten neue Arbeitsplätze. Nur sie würden die Sorgen der kleinen Leute ernst nehmen, sagt die Frau. Deshalb sei es wichtig, die Kommunisten wählen zu gehen. Die kleinen Leute, sie sind das Zielpublikum der kommunistischen Partei Böhmens und Mährens, unterprivilegierte Wendeverlierer, die überfordert sind mit den rasanten Entwicklungen seit 1989. Diese Menschen verbinden vor allem eines, sagt Parteivize Jiří Dolejs im Gespräch, Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach Veränderung.
Naši voliči jsou primárně lidé neprivilegovaní a dnes je spojuje také jeden významný faktor a to je nespokojenost.
Veränderung, das bedeutet aus der Sicht von Dolejs, den Kapitalismus überwinden, die Privatisierung stoppen, die Industrie wieder verstaatlichen und aus der NATO austreten. Wollen die Kommunisten wieder hinter dem eisernen Vorhang verschwinden?
Já si myslím, že těch lidí, kteří by si přáli návrat před rok 89 není mnoho, že samozřejmě na...
Nein, wird Jiří Dolejs ab, auch wenn viele Menschen in Tschechien tatsächlich mit einer gewissen Nostalgie auf die Zeit vor 1989 zurückblickten, als alles noch sicherer und weniger chaotisch gewesen sei. Seine Partei stelle sich aber einen demokratischen Sozialismus vor. Kommunismus, das bedeutet eher die Idealvorstellung einer gerechten Gesellschaft.
Naším strategickým cílem v programu je Sozialismus. Čili slovo Kommunismus se tam vyskytuje spíš jako ideál.
Nach außen versuchten die Kommunisten als ganz normale Partei aufzutreten, sagt der Prager Politologe Peter Just. Aber im Innern gäbe es noch immer den harten Kern, der die alte Ordnung wiederherstellen wolle.
Navenek se komunisté pochopitelně snaží působit jako naprosto standardní strana.
Mit einer Partei, die totalitär denkt, die Vergangenheit nicht aufarbeitet und die Demokratie verachtet, sei nicht zu spaßen, sagt Just. Die strammen Marxisten waren in Tschechien bisher verpönt, weil sie sich noch nicht wirklich von ihrer verbrecherischen Vergangenheit losgesagt haben. Keine Entschuldigung für die Schauprozesse und Hinrichtungen politischer Gegner in den 50er Jahren. Kein Wort des Bedauerns für die Niederschlagung des Prager Frühlings und die brutale Diktatur in den 70er und 80er Jahren. Als einzige in ganz Osteuropa haben sich die tschechischen Kommunisten nicht reformiert. Nicht einmal den Namen haben sie geändert. Doch nun sollen die Kommunisten plötzlich wieder salonfähig werden. Die Sozialdemokraten, die in Umfragen deutlich in Führung liegen, können sich vorstellen, eine von den Kommunisten geduldete Minderheitsregierung zu bilden. Auch der kommunistische Parteivize Dolejs kann sich das vorstellen.
Z naší strany je možnost podpory menšinové vlády dána především programově.
Die Programme der beiden Linksparteien seien ja weitgehend identisch, sagt Dolejs. Für ihn ist sogar eine Regierungsbeteiligung denkbar. Sollte es tatsächlich so weit kommen, bedeutete das einen Tabubruch. Die schleichende Rückkehr an die Macht, eine Horrorvorstellung für alle, die sich gegen das totalitäre Regime aufgelehnt haben. Dennoch stehen die Zeichen derzeit auf ein rot-rotes Bündnis in Prag.
An diesem Wochenende startet die alpine Skisaison im österreichischen Sölden. Es soll ein Neuanfang werden für die Schweizer Skirennfahrerinnen und Fahrer nach den schlechten Resultaten im letzten Winter. Inzwischen hat der Verband seine Führung umgebaut und tritt mit einem neuen Chef für die Alpinen an, mit dem Österreicher Rudi Huber. Bert Sprecher hat ihn in Sölden getroffen.
Wenn Rudi Huber, der 50-jährige Salzburger, über den Skirennsport spricht, dann weiß er Bescheid. Bestens Bescheid. Der Skisport ist sein Leben. Seit 40 Jahren ist er in verschiedenen Bereichen tätig. Als Weltcupfahrer, Trainer, aber auch als Rennchef einer grossen Skifirma. Er kennt praktisch alles und alle. Und doch, im ersten halben Jahr in der Schweiz musste er vor allem lernen.
Es waren sehr viele Arbeitsstunden jetzt notwendig, um einen Überblick zu bekommen, um Informationen aufzunehmen und die Systeme kennenzulernen. Jetzt ist es so, dass man überall mitreden kann und auch Erfahrungen einbringen kann. Und jetzt können wir dann schon langsam in die Umsetzung gehen.
Auf seiner Tour de Swiss Ski traf er auf viel Erfreuliches. Auch wenn aktuell die Spitze stumpf geworden ist, das Fundament steht noch.
Die Basisarbeit von den Regionalverbänden, von den Clubs, bis hinauf in den Europacup wird sensationell gut gearbeitet. Wir haben irrsinniges Potenzial an Athleten. Wir haben sehr, sehr gute Trainer in der Schweiz.
Hier will Rudi Huber nun besonders ansetzen. Das Potenzial aus der Jugend muss in den Profibereich und somit in den Weltcup gebracht werden. Sein Rezept muss dort ansetzen.
Es ist nicht mein Erfolgsrezept, sondern unser Erfolgsrezept, weil ich bin sehr stark daran bedacht, dass wir im Team arbeiten. Darin liegt auch irgendwo der Schlüssel, dass wir in Zukunft versuchen, noch mehr gemeinsam zu arbeiten. Wir haben so viele gute Athleten und Trainer und wir müssen noch mehr an einem Strang ziehen, gemeinsam die Ziele definieren und dann ganz, ganz hart daran arbeiten, dass wir die erreichen.
Das vorhandene Potenzial gemeinsam besser nutzen. Dies betrifft nicht nur das Umfeld, sondern erfordert dies ganz besonders von den Athleten.
Ein Marcel Hirscher hat auch nicht mehr Talent wie unsere Athleten, aber er überlegt Tag und Nacht, wie er besser werden kann. Dieses fleißige und ständige drüber nachdenken, wie kann ich besser werden, wie kann ich schneller werden, führt irgendwann einmal zum Erfolg. Und wir müssen da einfach noch härter und noch konsequenter werden. Die Burschen trainieren und die Mädels trainieren alle fleißig, aber es ist immer noch Luft nach oben und wir arbeiten dran.
Kompromisslos, gemeinsam, zurück an die Spitze. Das Credo von Rudi Huber. Schnelle Erfolge oder Verbesserungen verspricht er damit nicht. Es braucht Zeit und vor allem
Arbeit, Arbeit, Arbeit. und wieder Arbeit.
Und so ist die Rückkehr an die Weltspitze für die Schweiz irgendwie gleich wie das Skifahren. Abwärts geht es dort bekanntlich immer schneller als wieder aufwärts. Und in dieser Saison dürfte die Rückkehr auf den Gipfel trotz der neuen Führung kaum geschafft werden.
13 Uhr. Die Appenzeller sind bekannt für ihren trockenen Humor.
Der Chef von der Galanda, der Chef von der Schützengarten und der Locher haben sich getroffen in der Wirtschaft. Und dann bestellt der Chef von der Galanda ein Galanda-Bier, der Chef von der Schützengarten ein Schützengarten-Bier und der Chef von der Brauerei Locher ein Cola. Dann fragen die anderen zu, was spinnst du an, du? Dann sagt der Locher, ja, wenn ich ein Bier suche, trinke ich auch Käse.
Und das ist jetzt bierernst. Seit 500 Jahren gehören die beiden Appenzell zur Eidgenossenschaft. Thema im Tagesgespräch mit Simon Enzler, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lusche.
Die Swatch-Gruppe muss ihrer Konkurrenz künftig keine mechanischen Uhrwerke mehr liefern. Die Wettbewerbskommission entlässt den Uhrenkonzern stufenweise aus dieser Lieferpflicht. Die Fußballclubs FCZ und GC sowie das Immobilienunternehmen Halter wollen in Zürich ein Fußballstadion bauen. Als Standorte kommen Stettbach und Altstetten in Frage. Im deutschen Freiburg im Breisgau hat die Polizei einen 36-jährigen Mann festgenommen, der sich am Abend mit 12 Personen in einem Schnellimbiss verschanzt hatte. Er hatte gedroht, sich in die Luft zu sprengen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.